Breitband Topic.
Die Verknüpfung von Spiel und Realität, die kennen wir alle. Mensch, ärger dich nicht, lehrte uns das Prinzip vom Glück, und zwar beim Würfeln. Monopoly erklärte uns, noch nicht mal mit ordentlichem Taschengeld ausgestattet, ökonomische Zusammenhänge. Hotels auf der Parkstraße bauen ist echt teurer als auf dieser ollen Badstraße, und Steuer hinterziehen bringt einen am Ende in den Knast.
In der digitalen Welt können wir Spiel und Realität ganz anders verbinden. Ausgeklügelte Online-Games bringen Menschen zusammen, die in virtuellen Welten zum Beispiel Schätze suchen, gemeinsam das Böse bekämpfen oder große Gemeinschaften bilden.
Ja, und aus solchen nerdigen Spielereien ist inzwischen ein Feld geworden, das es zu beachten und zu durchleuchten gilt schon eine ganze Weile. Wir reden gleich über die Gamification und ihr mögliches Potenzial, Lösungswege für die Welt aufzuzeigen und auch die Überschneidungen von Spiel und Realität. Und zwar mit Cory Doctorow.
Ein großer Name. Wer das ist, das erzählt uns jetzt Christian Grasse.
Science-Fiction-Autor, Aktivist, Journalist, Blogger. Diese vier Worte stehen mit einem Komma getrennt recht nüchtern auf der Webseite des 40-jährigen Kanadiers Cory Doctorow. Bindestriche würden den vier Begriffen allerdings besser stehen, denn Doctorows Leben und Schaffen ist durchzogen von der Faszination für Technik und Gesellschaft und dem Drang danach, die Welt zu verändern oder zumindest darüber zu schreiben. Technologie hat mich definiert und mich zu dem gemacht, was ich bin, sagte Doctorow im November 2009. Jeder neue Job, den er bisher annahm, existierte nicht in der Zeit seines vorherigen Jobs. So schnell veränderte die Technologie sein Leben bisher. Die Notwendigkeit von Kultur besteht darin, Information zu teilen. Kultur ist geteilte Information, schrieb er 2008 im Locus Magazine und fasst so seinen Kampf für ein modernes Urheberrecht zusammen, das Künstler und Publikum gleichberechtigt vereinen soll. Seine Science-Fiction-Romane stellt er frei ins Netz, erlaubt das Kopieren und Remixen. Fans übersetzen seine Titel im Gegenzug, produzieren Hörspiele und verteilen seine Inhalte weltweit.
Wir haben uns entschieden, dieses Hörspiel nicht, wie man es normalerweise macht, zu kürzen, sondern das Buch im fast Originalzustand als Hörspiel zu verwandeln,
sagt Fabian Neithardt, einer der Sprecher des Fanhörspiels von Little Brother, ein 2008 veröffentlichter Doctorow-Roman über den Überwachungsstaat der Zukunft und eine Gruppe von jungen Hackern, die dagegen kämpft.
Ich schlenderte munter den Gang runter, wobei ich für die Schritterkennungskameras auf gleichmäßigen Gang achtete. Die waren im vorigen Jahr installiert worden und ich liebte sie, weil sie so offensichtlich bescheuert waren.
Im Mittelpunkt von Little Brother steht ein 17-jähriger Hacker und begeisterter Computerspieler. Ums Computerspielen und dessen mögliche gesellschaftliche Auswirkungen geht es auch in Doctorows neuem Roman For the Win. Aus Spiel ist nämlich längst ernst geworden. Online-Spielewährungen sind wertvoll. Weltweit zocken Spieler um virtuelles Geld, um es gegen echtes einzutauschen. Goldfarming lautet der Fachbegriff dafür. In Doctorows Roman führt diese Entwicklung zu mafiösen Strukturen, gegen die sich eine Gruppe von Spielern wehrt. Ein Szenario, das nicht mehr nur fiktiv ist. Ein im Mai veröffentlichter Artikel der britischen Zeitung The Guardian beschreibt ein chinesisches Arbeitslager, in dem junge Menschen zum Goldfarming gezwungen wurden. Digitale Sklaverei ist also keine dystopische Science-Fiction à la Cory Doctorow, sondern traurige Realität.
Christian Grasse über Cory Doctorow, und den haben wir vor der Sendung getroffen. Unterm Arm hatte er quasi sein neues, schon erwähntes Buch For the Win, das dieser Tage auf Deutsch erschienen ist. Und ich habe ihn zuerst gefragt, wieso interessiert Sie schon so lange das Thema Games? Was finden Sie daran so bemerkenswert und wichtig, dass es immer wieder den Einzug in Ihre Bücher findet?
Es scheint so, als könne man das Prinzip von Spielen leichter verständlich machen, wenn man sie verknüpft mit Phänomenen aus der Wirtschaftswelt und der Frage, wie sich Menschen in bestimmten wirtschaftlichen Situationen verhalten. Spiele sind inzwischen ein respektiertes Medium. Man kann dort einen ganzen ökonomischen Mikrokosmos darstellen. Mir wurde bewusst, wie gut sich das für eine Geschichte eignet, vor allem wenn man daran denkt, wie international Spiele gespielt werden, wie international das Internet ist und wie global die gesamte Wirtschaft funktioniert.
How did you get so deep into the gaming world? Wie haben Sie es geschafft, so tief in die Spielewelt einzutauchen für Ihr Buch For the Win? Haben Sie spezielle Recherchen angestellt oder sind Sie etwa selbst ein Spieler?
In jedem von uns steckt ein Teil von einem Spieler. Man kann wohl kaum im 21. Jahrhundert leben, ohne mit Spielen in Berührung gekommen zu sein. Bei mir begann alles mit meiner Frau. Sie war früher in der britischen Quake-Nationalmannschaft und wurde später Spieleproduzentin bei der BBC und bei Channel 4. So war ich schon die ganze Zeit von Spielen umgeben. Dann habe ich vor einigen Jahren in einem kleinen Artikel von jemandem gelesen, der sich auf einer Spieleentwicklerkonferenz präsentiert hat. Und der hat erzählt, dass er Leuten in Mexiko einen kleinen Lohn dafür zahlt, dass sie in dem Spiel EverQuest Gold erwerben und dieses Spiel Gold dann an Amerikaner gegen echtes Geld verkaufen. Niemand wusste, ob er die Wahrheit gesagt hatte, aber ich dachte mir, das ist ein guter Stoff für eine Kurzgeschichte. Und so habe ich Ender's Game geschrieben. Dabei passierte es, dass ich die Gegenwart vorhersagte. Science-Fiction-Autoren schreiben über etwas, das nicht sehr bekannt ist. Und dann lesen die Leute die Geschichte und dann finden sie das in der Realität wieder. Und seitdem erhielt ich viel Post. Immer wenn irgendwo etwas über Goldfarming bekannt wurde, bekam ich hunderte von E-Mails von Leuten, die schrieben, oh mein Gott, deine Vorhersage wurde wahr. So wurde ich Experte für Goldfarming. Und diese beiden Sachen kombiniert mit vielen anderen Puzzleteilen führten dazu, dass ich eines Tages aufwachte und dachte, da steckt ein Buch drin.
And your story takes place on about 600 pages.
Das Buch ist in der deutschen Übersetzung ja über 600 Seiten lang. Welche Aspekte waren dabei am schwersten zu recherchieren?
Alles war auf seine Weise kompliziert. Das Buch spricht viele verschiedene große Themen an. Makroökonomie, Verhaltensökonomie, Spiel und Gamification, die Geschichte der Arbeit in China und Indien, Konflikte zwischen Hindus und Moslems und auch ein bisschen den Klimawandel. Über diese Themen genug zu wissen, ist eine große Herausforderung unter dem Gesichtspunkt, dass man darüber schreiben will. Aber vieles habe ich nicht gezielt recherchiert. Vieles ist mir einfach über den Weg gelaufen, weil ich diese Themen auf meinem Blog angerissen habe. Das war wie bei Ender's Game. Wenn du über etwas schreibst, passiert es, dass Leute dir mehr darüber erzählen. Und so habe ich viel erfahren, einfach weil ich etwas öffentlich notiert hatte über Dinge, die ich in der Zeitung gelesen hatte. Und dann haben mir die Leser mehr darüber erzählt.
Just because I'd written one tiny little thing about something I saw in the paper and then readers told me more about it.
You once said science fiction is more about the present than the future.
Sie haben mal gesagt, Science Fiction beschäftigt sich mehr mit der Gegenwart als mit der Zukunft. Lassen Sie uns also auf die Gegenwart schauen. Ist Ökonomie, wenn ich Ihr Buch ernst nehme, also eine Art Spiel?
Absolut. Ökonomen sprechen schon seit Ewigkeiten von der Spieltheorie. Das ist die Art und Weise, wie wir Wirtschaft verstehen. Aber noch wichtiger ist, die Weltwirtschaft basiert auf einer virtuellen Währung, mit allen Problemen, die auch Währungen in Spielen haben. Das Problem von virtuellen Währungen in Spielen besteht darin, dass diejenigen, die das Geld bereitstellen und managen, nur ihren eigenen Profit maximieren wollen. Ihnen geht es nicht darum, die Leute, die Teil des Spiels sind, glücklicher zu machen. Und so ist es auch in der realen Welt mit der Verschuldung, den Kreditausfallversicherungen und all den Finanzinstrumenten, die die Weltwirtschaft zerstören und gerade die Europäische Union auseinanderreißen.
Do you believe that an online community can really form a trade union or a currency that really?
Glauben Sie, dass eine Online-Community eine Art Handelsgemeinschaft bilden kann und dazu eine Währung erschaffen kann, die ähnlich funktioniert wie die Währungen, die wir bisher kennen?
Währungen sind etwas ganz anderes als Handelsgemeinschaften. Sicher können Online-Communities Handelsgemeinschaften bilden. Währungen hingegen sind wesentlich heikler, wie wir dieses Jahr mit der Währung Bitcoin gesehen haben. Geld ist schwer zu managen, auch weil die Konsequenzen, wenn man etwas falsch macht, einschneidend sein können. Geeks sind sehr gut darin, schnell Fehler zu machen. Und schnell Fehler zu machen, ist der beste Weg, zur richtigen Antwort zu gelangen. Aber in der Geldpolitik kann man nicht sehr oft schnell Fehler machen, denn Geld lässt sich nur schwer wieder zurückholen. Es hat wirklich schwere Konsequenzen in der realen Welt, wenn man Geld verzockt. Dann verlieren Menschen ihre Rücklagen, mit denen sie eigentlich ihre Kinder ernähren wollten. Wir wissen noch nicht, wie Geeks virtuelle Währungen kreieren können.
We haven't yet figured out how Geeks can create virtual currencies.
I can see in a game that there is
Spiele können also die Realität, wie wir sie kennen, abbilden, aber können uns Spiele dann auch zeigen, wie man Probleme in der realen Welt lösen kann?
I mean, there are loads of very specific examples.
Dafür gibt es viele sehr spezifische Beispiele. Das Problem an Gamification ist, dass diese Beispiele alle sehr speziell sind. Nehmen wir das Spiel Galaxy Zoo, ein Online-Astronomie-Projekt, wo User dazu eingeladen werden, Millionen von Galaxien, die das Weltraumteleskop Hubble fotografiert hat, zu klassifizieren. Das Ganze ist extrem erfolgreich. Die meisten Leute haben kein Problem damit, Daten auszuwerten. Und die NASA kann damit ein Problem lösen. Ohne die Freiwilligen hätten die Forscher Jahre benötigt, um die Fotografien zu bearbeiten. Es gibt andere Beispiele, wie Probleme aus der realen Welt gelöst worden sind. In Disney World etwa gibt es verschiedene Pavillons, die verschiedene Länder repräsentieren, auch Deutschland. Am besten lässt sich dort aber shoppen, essen und trinken. Die meisten Menschen gehen jedoch mit ihren Kindern ins Disneyland und die sind notorisch ungeduldig, wenn ihre Eltern shoppen und essen wollen. Darum hat man ein Puzzlespiel kreiert, das man an jedem Platz weiterspielen kann. Das geht weit darüber hinaus, Kinder mit Buntstiften und einem Malbuch zu versorgen, wie wir es von Restaurantbesuchen kennen. Die Kids tauchen richtig in das Spiel ein, haben viel mehr Spaß. Und das löst auch ein Problem aus der realen Welt, nämlich, dass Mama und Papa Zeit haben, um ihr Geld auszugeben beim Shoppen und Essen, während die Kids rumrennen und ein Puzzle lösen.
Tja, so einfach ist das Prinzip Gamification zu übersetzen, dank Disney. Vielen Dank, das war mein Gespräch mit Cory Doctorow, Science-Fiction-Autor, Netzaktivist und Blogger. Nachhören können Sie das Gespräch auf breitband.dradio.de. Und gleich geht's zur Gamification-Konferenz in Potsdam, die gestern stattfand. Und dann gibt's noch mehr konkrete Reality-Spielereien.
So, das war's jetzt aber. Netzmusik im Deutschlandradio Kultur mit dem Track Gartenzaungespräch von Brüff Zenke. Auch den finden Sie mit Link zum Gratis-Download in unserer Playlist unter breitband.deradio.de. Hinter diesem Künstlernamen steckt der Berliner Felix Urban. Der hat gestern für Musik gesorgt bei der Konferenz Games Live and Utopia in Potsdam. Und um die geht's jetzt.
Und zwar mit Matthias Finger, der für Breitband dort war und die Diskussionen rund um die Übertragung von digitalen Spielmechanismen auf die reale Welt verfolgt hat und geschaut hat, was dort in Potsdam los war.
Gamification ist der nächste große Hype. Nach Web 2.0 und den sozialen Netzwerken ist jetzt die Spielifizierung dran. In 15 Jahren soll sie alle Lebensbereiche durchdringen. Entsprechend groß ist das Interesse an der Konferenz.
Gamification ist halt irgendwie das Thema. Jeder redet irgendwie drüber.
Mich interessiert, wie man Verhalten beeinflussen kann durch spielerische Ansätze.
Interessant zu sehen, dass wirklich jeder gerade versucht, mit Gamification irgendwie sein Produkt an den Mann zu bringen oder irgendwie aufzuwerten. Der neueste heiße Scheiß, der gerade irgendwie überall reingequetscht wird, wo es vielleicht gar nicht unbedingt hin muss.
Unser Leben als großes Spiel. Gamification setzt auf eine alte Erkenntnis der menschlichen Brutpflege. Bildungsresistenter Nachwuchs lernt am besten spielerisch. Clevere Marketingstrategen setzen diesen Mechanismen für Erwachsene digital um. Als optimales Werkzeug der Kundenbindung. Das einfachste Beispiel, das soziale Netzwerk Foursquare. Fürs Einchecken in Läden oder Cafés, per SMS oder speziellen Programmen für Smartphones gibt es Punkte, wie bei einem Computerspiel. Doch mit der Motivierung ist das nicht so einfach, erklärt Gamification-Papst Sebastian Deterding.
Der Kern von dem, was wir aus der Spielpsychologie wissen, warum Spiele eigentlich Spaß machen, das sind Herausforderungen, die ich gerade lösen kann, die mir dann Erfolgserlebnisse verschaffen. Bei Foursquare gibt es eigentlich keine Herausforderung, nichts, was schwierig wäre.
Gamification präsentiert sich oft noch als Fortführung des piefigen Punktesammelns aus der realen Welt. Nur, dass es keine Bratpfannen zu gewinnen gibt. Doch das Potenzial der Gamifizierung geht über digitale Treueherzen hinaus. Global Player wie Nike, aber auch kleine Startups wollen uns spielerisch über die Widerwärtigkeiten des analogen Lebens hinweghelfen. Apps und Webseiten im typischen Game Design sollen Geld sparen, sportliche Betätigung und nachhaltige Lebensführung weniger mühsam machen. Die großen Mammutprojekte werden einfach in kleine Portionchen zerhackt und kleinteilig honoriert. Professor Reto Wettach von der FH Potsdam hat die Konferenz organisiert.
Ich glaube, dass es einem helfen kann, große Ziele zu erreichen, indem es in kleine Teilaspekte unterteilt ist. Aber nach wie vor denke ich, dass man selber die Motivation haben muss, diese Ziele überhaupt erreichen zu wollen.
In der Pause legt ein Student Musik auf. 8-Bit-Klangästhetik. Ehemals Computerspielautisten vorbehalten, lassen wir uns mit Bezug aufs echte Leben auf verschiedene Level, digitale Boni und virtuelles Geld ein. Fortschrittsbalken zeigen, wie die Herkulesaufgabe schrumpft. Wie bei der kollaborativen Plagiatsdokumentation Guttenplug. Spielerisch wurde auch dieser Datenkoloss in verwertbare Segmente zersägt. Ein cleveres Zusammenspiel von Crowdsourcing und Gamifizierung.
Also es gibt ja Leute, die sagen, also Schiller beispielsweise schon, ich bin erst da richtig Mensch, wo ich spiele. Und ich glaube wirklich, das Spielen, wenn ich mich selbst beobachte, das gehört zum Leben dazu, das motiviert uns, das ist eigentlich in allen Aspekten schon vorhanden.
Aus langweiligen Problemen werden jetzt spannende Aufgaben. Armeen von Freiwilligen lösen sie spielerisch. Sie klassifizieren Galaxien für die NASA. Sie durchstöbern hunderttausende Spesenabrechnungen von Abgeordneten für den britischen Guardian. Und sie puzzeln Proteine für die AIDS-Forschung zusammen. Die Struktur dieser Projekte ähnelt Computergames. Es gibt eindeutige Regeln, klare Zielstellungen und eine Belohnung: Spaß. An der Universität von Indiana werden Seminare bereits als Online-Rollenspiel veranstaltet. Studenten stehen über Ranglisten im Wettbewerb. Die Zukunft der Gamifizierung liegt aber eher im Privaten, meint Sebastian Deterding.
Gesundheit, besser schlafen, was auch immer. Überall, wo ich schon motiviert bin, mich selbst zu verbessern, aber jemanden brauche, das ist der offensichtlichste nächste Bereich, wo es viele Leute erreichen wird.
Auf der Konferenz wird aber auch klar, laut Hype-Kurve folgt auf den momentanen Gipfel der überzogenen Erwartungen wohl erst einmal ein Tal der Ernüchterung. Auch die Gamifikation wird große Erwartungen nicht sofort erfüllen können.